Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine schöne Rezensionsfolge am Start. Und zu dieser Rezensionsfolge, das weißt du, habe ich mir immer einen Gast eingeladen, der drei Spiele mitbringt. Ich bringe drei Spiele mit und dann besprechen wir die, denn wir haben sie beide ausgiebig gespielt. Und welche Spiele das heute sind und wen ich als Gast da habe, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, heute ist wieder mal ein Brettagoge zu Gast, auch einer, der schon häufiger hier im Podcast war, wofür ich immer sehr froh und dankbar bin, denn es macht ja immer noch mehr Spaß, mit sehr netten Menschen zu plaudern und da freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, Nico Wagner. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wir haben ja jetzt ein paar Spiele uns ausgeguckt und ausgesucht und ich freue mich ja insbesondere, dass du dir gerade jetzt noch Zeit nimmst, weil bei euch geht ja jetzt so langsam der Juryjahrgang dem Ende zu. Jetzt kamen ja noch ein paar Neuheiten im Frühjahr. Da habt ihr ja wieder einiges und sehr ausführlich spielen dürfen, oder?
Das ist in der Tat richtig. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das wäre viel mehr gewesen als die letzten Jahre. Unser Statistik-Schlumpf, oder Papa-Schlumpf, der Harald, der scannt ja aber immer unsere Excel-Liste, die wir haben, durch. Und die harten Zahlen sagen, es war gar nicht so viel mehr. Jetzt im Endeffekt vielleicht so 10, 20 Spiele oder so. Aber gefühlt war es irgendwie, keine Ahnung, viel mehr. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Aber ja, ein bisschen was kam jetzt nochmal. Du warst ja auch gerade nochmal auf der Spiel doch in Dortmund. Da gab es auch nochmal ein, zwei Neuheiten. Aber an sich, wenn ihr das hier hört, ist das Buch für diesen Jahrgang geschlossen. Alles, was jetzt noch kommt, gilt dann für nächstes Jahr.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wann der weiße Rauch wieder aussteigt oder aufsteigt aus euren Juryüberlegungen. Die Spiele, die wir heute haben, ja, gucken wir mal, ob die bei euren Juryüberlegungen eine Rolle spielen können oder nicht. Ich zumindest habe hier drei Spiele heute dabei, die ich durchaus mit Vergnügen gespielt habe, auch durchaus mal an der einen oder anderen Stelle mit etwas Stirnrunzeln. Und bin mal sehr gespannt. Und traditionell, das ist ja hier in dieser Reihe frisch gezockt, so hat der Gast immer das erste Wort und darf den ersten Titel vorstellen. Nico, was hast du denn uns mitgebracht?
Ich nutze die Chance, weil da komme ich bei uns im Podcast nicht so oft dazu, mal vielleicht über ein Kinderspiel oder eine Junior-Version zu sprechen. Ist ja auch gang und gäbe, dass von erfolgreichen Brettspieltiteln jetzt so Verjuniorringungen oder wie man das dann nennen mag, rauskommen. Gerade ganz aktuell die Sandburgen von Burgund, die ja dann schon versuchen, das grundsätzliche Thema und so das Herangehen an das Thema irgendwie umzusetzen. Aber ja dann doch das runterbrechen müssen, dass die Kinder das auch noch spielen können. Und das ist bei dem neuen Spiel, was ich mir angeguckt habe, jetzt auch der Fall. Das ist von Eagle Griffin. Denn Vital Lacerda hat sich gedacht, ey, es kann doch nicht sein, dass meine 3-Stunden-Klopper immer nur Erwachsene spielen können. Ich brauche auch mal so ein Junior-Spiel. Und deswegen gibt's jetzt My Little Gallerist. Und wie das halt so ist bei Eagle Griffin Games, das Material ist natürlich halt super. Das heißt, ich fange erstmal andersrum an. Bei The Gallerist geht's ja im Prinzip darum, du versuchst Bilder zu ersteigern und dann irgendwelche Kunstkritiker glücklich zu machen und bei dir in die Galerie zu locken. Das ist eigentlich so ein Worker-Placement-Spiel, ziemlich komplex. So, jetzt muss man das halt irgendwie runterbrechen und natürlich malen Kinder total gerne und das hat sich dann eben Vital Lacerda anscheinend so als Vorbild genommen und hat sich gedacht, komm, damit können wir doch im Prinzip ein Kinderspiel machen, wenn wir da das entsprechende Material reinpacken. Das heißt, wenn du diese Riesenschachtel, die sind ja immer riesengroß, aufmachst, hast du erstmal so ein bisschen Miniatur, aber trotzdem hast du 4 Wassermalkästen da drin, so ganz kleine, wie heißen denn diese, Staffeleien heißen die, glaube ich, so ein paar Farbpaletten und auch so ein paar Leinwände und dann geht es wirklich darum, dass die Kinder zwar später im Verlauf des Spiels die Sachen dann auch gegenseitig versteigern und verkaufen, aber sie müssen sie erstmal selber malen. Und da sind die Kinder natürlich halt voll Feuereifer, wenn sie dann halt die Staffelei aufbauen, die ganzen Materialien da rausholen, was wirklich auch ein super Eyecatcher erstmal schon mal ist. Und dann die erste Hälfte des Spiels eigentlich, weil es zerfällt so in diese 2 Phasen, erstmal Halligalli Drecksau-Party auf den Leinwänden ist und man kann da hier Jackson Pollock-mäßig einfach ein bisschen was draufschmieren und moderne Kunst machen. Man kann natürlich dann auch einfach so impressionistische Kunst machen und dann werden Mama und Papa halt nachgemalt. Und je nachdem, welche Kategorie ich dann da mit meinem Bild hingekriegt habe, kann ich dann später versuchen, das zu versteigern. Bevor wir noch ein bisschen auf die Details eingehen, wie sieht's denn mit dir aus? Bist du künstlerisch begabt? Ist das was, was du mal ausprobieren willst, selbst wenn du jetzt nicht 7 bist, wie auf der Schachtel steht?
Ja, ich spiele ja auch tatsächlich immer mal gerne Kinderspiele. Ich habe ja anders als du keine eigenen Kinder. Das heißt, ich muss mir die immer irgendwo organisieren von Freunden, die dann sagen, ah ja, spiel du mal mit den Kindern. Dann haben wir mal ein bisschen Ruhe oder so. Das ist ja auch schön. Ich habe also durchaus Freunde, die selber gar nicht so gerne spielen und dann auch gerne die Gelegenheit wahrnehmen, dass ich mal mit einer Tasche Spiele komme und mal die Kinder mal 1, 2, 3 Stunden beschäftige. Das ist tatsächlich schön. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch die kleinen Alchemisten mal gespielt in so einer Runde. Also sowas mag ich tatsächlich wirklich gerne und spiele gerne Kinderspiele oder jetzt kürzlich auch mal wieder Dodo Ahoi und sowas. Also da bin ich durchaus offen für. Ich bin halt selber so ein wahnsinnig schlechter Maler. Also ich bin sehr dankbar über so Spiele wie Krakel Orakel und Skizit oder so, wo es halt überhaupt nicht ums Malen an sich geht. Und da habe ich meinen ersten klitzekleinen Kritikpunkt, aber ich habe auch ein paar Sachen, die mir wirklich gut gefallen an dem Spiel My Little Gallerist, dass natürlich das, was du da geschaffen hast, sofort bewertet wird und sofort auch irgendwie mit Spielgeld dann eben kannst du das versteigern oder so. Und da stinke ich halt immer total ab, weil immer alle sagen, hey, deine Bilder sind so hässlich, das sieht so doof aus. Und dann bin ich so an dem Punkt, dass ich immer mich dann so ein bisschen raushalte und denke, ich will jetzt gar nicht diese kostbaren Leinwände verschwenden, weil meine Bilder sehen eh doof aus. Und dann überlasse ich das eher den Kindern und nehme dann halt ein Blatt Papier und versuche mich dann da so ein bisschen rauszumogeln. Aber ich finde diese Materialfülle halt unheimlich stark, ne? Also Eagle Griffin, das haben sie jetzt auch wieder im Deutschen mit Skellig zusammen gemacht. Die haben ja immer unheimlich tolles Material. Also das ist ein tolles Inlay drin, also es sind ganz tolle Figuren wieder mit drin und so.
Und deswegen, ja, noch diese Schürzen, die Kinder haben ja diese Plastikschürzen, die sie genau so überziehen können, damit nicht die ganzen Klamotten natürlich dann dreckig sind. Hm?
Genau, also das finde ich wirklich eine tolle, eine opulente Ausstattung und ich finde es eben auch schön, das hat sowas Performatives, ne? Also man sitzt erstmal da und das Spiel gibt einem erstmal alle Möglichkeiten. Das ist immer schön, wenn ein Spiel alle Möglichkeiten eröffnet. Und was ich dann ein bisschen witzig finde, es sind ja dann auch so ein paar Anregungskarten drin, wenn einem so gar nichts einfällt, was man malen soll, dann hast du da so, mal doch mal dein Lieblingstier oder mal doch mal dein Lieblingsessen oder mach mal die Augen zu und denk mal an einen schönen Ort, an dem du gerne bist und so. Und dann regt das Spiel ja so die Fantasie schon an. Also finde ich wirklich unheimlich gut gelöst.
Mir gefällt dann so aus pädagogischer Sicht, so als Lehrer muss ich auch darüber mal sprechen, gefällt mir dann tatsächlich die zweite Phase eigentlich auch ganz gut. Es gibt natürlich Kinder, die können auch in dem Zusammenhang jetzt nicht gut mit Kritik zurechtkommen. Aber normalerweise sind die Kinder ja gewöhnt, sie malen irgendwas und egal was es ist, egal wie es ausschaut, sei es Picasso, Dalí, sonst was, sagen die Eltern immer, oh, das hast du aber schön gemalt, das ist aber super. Und hier kriegen sie so ein bisschen abgedämpft, aber dadurch, wie die anderen dann halt später auf diese Gemälde bieten und zu sich in die Galerie holen wollen, kriegen sie ja so ein indirektes Feedback dann. Eigentlich ist sogar ziemlich direkt, aber halt nicht so direkt aufs Gesicht zugesagt, kriegen sie ja da schon so ein Feedback, dass ihr Bild vielleicht jetzt doch nicht so toll ist, wie die Eltern das immer sagen, weil halt vielleicht die Leute auf das Bild nur 2 Münzen bieten und auf das andere aber 5. Und dann sehen sie halt schon, ja, vielleicht bin ich jetzt doch nicht so der geile Maler, den meine Eltern mir immer weismachen wollen.
Ja, das ist schon auch hart, ne? Also kann mir schon auch vorstellen, dass es da bei Kindern halt immer mal wieder Tränen gibt oder so. Ich hatte das jetzt nicht, weil ich in so einer Gruppe war mit Kindern, die da eher hart im Nehmen sind und die vor allem auch deutlich besser gemalt und gezeichnet haben als ich. Was ich ganz cool finde, dass sie in der Spielanleitung explizit auch gesagt haben, hey, ihr könnt auch ruhig mal mit Maltechniken variieren. Also da ist jetzt so ein Wasserfarbkasten dabei und so, aber die sagen, probier doch mal mit Wachsmalstiften oder mit Malkreide oder mit Buntstiften, mit Bleistiften und so weiter, dass du dich da wirklich ein bisschen ausprobieren kannst, da einfach gucken kannst, was ist eigentlich der Stil, der mir so am besten gefällt. Und dann sind ja so Bob Ross-mäßig in der Anleitung auch noch so ein paar so Schritte, so, ja genau, so Schritte, wie fange ich ein Bild an? Jetzt male ich erst den und dann male ich den Hintergrund und dann male ich was im Vordergrund. Also auch so ein bisschen was Schönes didaktisches. Ich weiß nicht, ob Bob Ross überhaupt noch viele kennen, aber ich fand das total schön, den da wieder zu sehen mit seiner Riesenfrisur und so.
Das wäre dann was für die Deluxe-Variante, noch so eine Faschingsperücke mit drin, dass du dann ausschaust. Also der Bob Ross-Afro noch zum Aufsetzen. Kommt vielleicht irgendwann in der Erweiterung oder so.
Auktionshammer ist mit drin, finde ich auch cool. Also mag ich auch immer Spiele mit Top-10-Spiele mit Auktionshammer. Wäre mal vielleicht was für eure Prädagogenliste. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich frage mich, ich habe es jetzt tatsächlich nur 2-mal gespielt, deswegen kann ich wirklich hier nur einen Ersteindruck wiedergeben. Ich frage mich, trägt das lange oder ist das dann nicht so, dass die Kinder manchmal sagen, oh, jetzt dauert das wieder, jetzt müssen wir wieder 3 Bilder malen, bevor wir ein Spiel spielen dürfen. Ist das so oder wie ist da dein Eindruck? Hast du das leicht gefunden, da wieder einen Einstieg zu finden?
Meiner Erfahrung nach ist eher die Hürde, das wäre nämlich noch ein Kritikpunkt gewesen bei mir, die Aufbauzeit. Also du brauchst halt wirklich eine gewisse Zeit, bis du dann die ganzen Staffeleien und dann das Wasser geholt für die Farben und so weiter und so fort. Also du kannst das quasi nicht, wenn die Kinder den Impuls haben, ey, wollen wir jetzt nicht das spielen, kannst du nicht sagen, ja, okay, machen wir, sondern sagst halt, ja, in 20 Minuten bin ich soweit. Und dann war meine Erfahrung, wenn die Lust haben aufs Malen, dann ist das ein super Spiel, um diesen Prozess so ein bisschen zu gamifizieren, sage ich es mal. Also man führt die halt wirklich ganz leicht an so regelbasierte Spielen ran, weil sie dann was machen, auf das sie eh gerade Lust hatten. Dementsprechend kam das bisher eigentlich immer ganz, ganz gut an. Ja. Aber ich glaube halt, ist bei Kinderspielen immer so, irgendwann mit 8, 9 oder so hat sich dann halt ausgespielt, weil sie einfach das Spiel an sich nicht mehr so spannend finden. Aber bis dahin finde ich es eine coole Sache. Ich habe noch einen letzten Kritikpunkt zum Schluss. Bei der Materialqualität, ich hätte mir gerne ein bisschen bessere Pinsel gewünscht. Also da merkst du wirklich so ein bisschen China-Standard. Die hast du irgendwie zweimal ausgewaschen oder dann drücken Kinder ja auch mal gerne feste so auf beim Malen, dann kicken schon die ersten Borsten ab. Da vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen wie bei Metallmünzen oder so Geld in die Hand nehmen und sich in einem gescheiten Künstlergeschäft nochmal richtig schöne Pinsel kaufen, selber das Spiel ein bisschen pimpen, aber dann ist My Little Gallerist eine richtig schöne, coole Umsetzung von so einem Expertenklopper.
Und auch preislich finde ich es okay. Also ich meine, Gallerist ist natürlich dann eher im Hochpreissegment angesiedelt, ne, mit 120 Euro oder so. Und das ist dann für ein Drittel des Preises mit der ganzen Materialfülle gut zu kaufen und auch gut verfügbar. Also ja, My Little Gallerist von Vita Lacerda bei Eagle Griffin und im Deutschen natürlich wieder bei Skellig Games. Könnt ihr da mal anfragen. Sehr gut erhältlich. So ist es. Ja. Dann kommen wir zum Erwachsenenspiel, zu einem Roll and Write, Flip and Write diesmal. Und da fand ich erstmal die Umsetzung total naheliegend. Das war irgendwie klar, dass das jetzt kommt. Wir haben ja beim Kosmos Verlag jetzt auch von Cascadia, gibt's ja jetzt Cascadia Junior und es gibt auch Cascadia, die beiden Roll and Writes mit den Rolling Hills und den Rolling Rivers. Und es gab ja früher auch vom My City das Roll and Write. Und jetzt gibt's natürlich folgerichtig auch von My Island. Das war ja der Nachfolger von My City, von Rainer Knizia, dieses Legacy-Spiel. Gibt's jetzt ein Flip and Write-Spiel, also erstmal irgendwie konventionell. Beim Titel habe ich mich dann irgendwann gefragt, ist das keinem aufgefallen im Verlag? Aber da kommen wir dann gleich zu. Es heißt nämlich Pen Island. Und wenn du das mal in der Typografie nebeneinander geschrieben siehst, dann heißt das halt Penisland. Und das fand ich, also da habe ich mich wirklich gefragt, ist das in der Redaktion niemandem aufgefallen? Und Rainer Knizia hat ja auch lange in England gelebt. Also wir sprechen über Penisland oder Pen Island vom Kosmos Verlag, ein Flip and Write zu My City. Ja, zu My City muss man wahrscheinlich, My Island, Entschuldigung. Zu My City und My Island muss man wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Vielleicht zwei Sätze für die, die es nicht kennen. Das sind erstmal zwei Spiele, bei denen wir Karten umdrehen und dann haben wir so Polyomino-Teilchen bei dem My City oder eben so aneinander gebastelte Hexfelder bei My Island und die versuchen wir dann nach Legeregeln zusammenzulegen, um dann nach und nach bestimmte Elemente freizuschalten, bestimmte Wege zu verbinden, bestimmte Ereignisse zu erfüllen und dann nach und nach uns Elemente freizuspielen, Zusatzelemente, die dann im Spiel verborgen sind, da wollen wir jetzt gar nicht zu viel spoilern, oder eben Aufkleber, die wir wie bei jedem Legacy-Spiel auch aufkleben können, um bestimmte Plättchen aufzuwerten oder zu verändern oder so. Also ein bisschen das Übliche, was man vielleicht so kennt. Pen Island macht das jetzt, wie ich finde, tatsächlich ganz schön. Wir haben mehrere Blöcke, also es gibt unterschiedliche Inseln oder unterschiedliche Inselformen, mehrere Blöcke, auch wieder eine ganze Reihe von Buntstiften. Und dann decken wir nach und nach Karten auf und malen dann wieder schöne Flächen aus auf unserer Insel. Und das Besondere ist aber hier, dass wir gegeneinander spielen. Also wir haben nicht dieses übliche Solistische, was man bei solchen Flip-and-Rides oder Roll-and-Rides oftmals hat, sondern es gibt eben auch Karten, die man aufdecken kann. Und dann kann man seinem Gegenüber ein bisschen das Wasser versalzen. Da kann man dann eben irgendwie Sand in den Wald schütten und dann kann man aus einem Waldfeld wieder ein Sandfeld machen und kann das so aufkleben. Oder man kann auf ein Wasserfeld Steine legen und kann dann so einen kleinen Damm bauen. Und wenn man das dann tut über mehrere Felder, dann spült sich das Wasser auf verschiedene Ebenen am Strand und dann kann man eben dann die Punktewertungen des Gegners, der Gegnerin, des Gegenübers deutlich verschärfen. Ich fand ja My Island war schon eine durchaus anspruchsvollere Variante dieses Prinzips von My City. My City war deutlich zugänglicher, My Island auch wegen der ungewöhnlichen Formen. Da haben wir immer bei den Karten geguckt, welches Feld ist denn das jetzt? Und da gab es durchaus Missverständnisse. Das ist jetzt hier nicht mehr so, aber es ist eben sehr anspruchsvoll durch diese große Konfrontation die wir hier haben. Und trotzdem habe ich es gerne, oder vielleicht sogar deswegen habe ich es gerne gespielt oder spiele es gerade gerne, weil wir hier mal endlich ein sehr konfrontatives Flip and Write haben. Ja, Pen Island, was sagst du dazu, Nico?
Ich habe mir besonders die Varianten angeguckt. Das mag ich ja immer gerne, wenn so verschiedene Spielarten vorgeschlagen werden in der Anleitung, damit man halt sich in verschiedenen Sachen ausprobieren kann. Und sehr spannend fand ich da diese, weil du ja sagst, es ist ja konfrontativ. Es gibt ja auch diese semi-kooperative oder semi-konfrontative Version, wo einer gegen die anderen spielt, ist dann 5 gegen Willi. Da passieren immer wirklich sehr spannende Sachen, will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, aber hat immer einen großen Höhepunkt am Schluss dann. Und auch genauso, es gibt ja diese Solo-Variante, die finde ich thematisch ein bisschen sehr schwer, weil es da halt um so Massentierhaltung geht. Das finde ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz aktuell. Aber du versuchst ja da möglichst gut deinen Tierbetrieb aufzubauen und daraus eine ganze Stadt zu machen. Und für die, die jetzt nicht Latein hatten, Stadt ist ja in Latein Urbs. Also irgendwas mit Urbas immer, und dann ist es halt eben die Masturbation. Die Solo-Variante fand ich jetzt auch nicht so gut, aber einfach nur vom Thema her. An sich finde ich diese beiden Varianten toll, und Flippin' Rides und Rollin' Rides mag ich ja sowieso immer gerne. Deswegen, ja, ich finde es schön. Ich muss halt jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Ich habe das erst noch nicht so oft gespielt, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt ja auch da so kleine, so eine Mini-Kampagne oder so, die man dann auch spielen kann. Und dann kann man eben sich durch den Dschungel kämpfen, und dann steht da, du dringst tiefer in die Insel ein und bist irgendwann komplett durch den Busch und bist angekommen am Ziel in der Grotte, und dann hast du da eben einen neuen Spielplan, auf dem du dann auf der Rückseite schauen kannst, was du dann dort entdeckst und findest und so weiter. Und das finde ich wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ich erlebe hier so ein kleines Abenteuer, bei dem ich am Anfang nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Ich finde es überhaupt nicht vorhersehbar, was da kommt. Dann gibt es diesen großen, ja, kann man vielleicht doch schon spoilern, diesen großen Obelisken oder Monolithen, den du da in der Mitte der Stadt findest oder der Insel findest, der dann auch wieder eine Besonderheit hat. Also ich finde es wirklich vom Kampagne, vom Storytelling fast sogar ein bisschen interessanter und vielseitiger als My Island. Vor allem, weil es eben so klein ist. Du kannst es mitnehmen, du kannst es in Zug mitnehmen, du kannst es auch in einem Café spielen, musst dann nicht irgendwie mit diesen vielen Plättchen rumhantieren, mit diesen vielen Kärtchen. Also sehr schön, schnell gespielt, leicht verpackt, schöne Story.
Ja, ich habe auch schon richtig Lust auf die, weiß nicht, ob du da schon Fotos gesehen hast oder auf der Spiel doch schon die ersten Proto-Pläne quasi. Bei so einem Roll and Ride bietet sich ja an, dass man halt neue Blöcke noch macht. Und da wurde ja schon angekündigt, es kommt dann noch die Fleischinsel und die Blutinsel. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
Ja, also die beiden habe ich noch nicht gesehen jetzt in Dortmund, hatten sie nicht dabei, aber es war ja wirklich beim der Kosmos-Stand, da gab es ja wirklich nur so die aktuellen Spiele zum Spielen. Wir haben gestern davon tatsächlich aber auch zwei Partien gespielt. Das kam sehr gut an. Und ich finde diese beiden Ortsvorsteher von dieser Insel, der Herr Mütze und der Herr Glatze, die führen einen da storytellingmäßig wirklich gut durch das Spiel durch. Und man identifiziert sich so richtig mit denen, finde ich. Ja.
Sehr schön.
Das war Pen Island von Rainer Knizia, Dr. Rainer Knizia, erschienen im Kosmos Verlag, eine Flip and Write Umsetzung von My Island.
Ich habe was wahrscheinlich eher Unpopuläres dabei, weil an sowas haben normalerweise Leute, die unsere Podcasts hören, eigentlich kein Interesse. Aber es gibt ja auch so Auftragsarbeiten. Und ich habe mir gedacht, ich stelle das jetzt trotzdem mal vor, weil ich einfach den Gedanken dahinter so ehrenwert finde, dass ich das doch mal hier irgendwie erwähnen möchte. Es gibt ja eben so Auftragsarbeiten von Firmen, weißt du, so Werbespiele oder irgendwie sowas. Und da hat sich jetzt der Nürnberger Verkehrsverbund gedacht, sie wollen ein bisschen mehr den öffentlichen Nahverkehr fördern. Und ich habe gedacht, das passt jetzt gut zu dem, was du gerade gesagt hast, deswegen nehme ich das jetzt mit rein. Ist passenderweise bei Candy erschienen, das sind ja auch Franken aus Nürnberg. Und die haben nämlich jetzt kein Roll and Ride, sondern passend zu den Franken gibt es da ein Roll and Ride. Das heißt, du musst erstmal zum Parkplatz hin rollen, um dann mit der S-Bahn in die Arbeit zu riden. Ist also ein Roll and Ride. Und besonders gefällt mir das, weil das so ein Spiel ist, was die vierte Wand durchbricht. Ich weiß nicht, ob du Sneaky Cards kennst von Amigo. Das war 2015 so ein Kartenspiel, was auf der Metaebene funktioniert. Also du hast so einen Stapel Karten gekriegt und da stand dann drauf, gib diese Karte irgendjemanden, der heute eine grüne Jacke anhat oder so. Das kannst du quasi so wirklich in real life in der ganzen Firma spielen. Und so eine Art von Spiel ist jetzt halt eben Roll and Ride von Candy auch. Das heißt, du versuchst, verschiedene Aufgaben auf diesen Karten zu erfüllen in deinem Kollegiumskreis. Also da sind dann so Sachen drauf wie bilde eine Fahrgemeinschaft oder nimm den Bahnhof zum Umsteigen in die Bahn, der möglichst weit außerhalb von der Stadt ist. Parke nicht auf einem Parkplatz direkt vor der Firma und so. Und je nachdem, wie gut du das machst und wie schnell du dann diese Karten quasi abhaken kannst für dich, dass du die erfüllt hast oder weitergegeben hast. Also im Prinzip geht's drum, du gewinnst, wenn du keine von deinen Karten mehr hast. Und die darfst du immer dann weggeben, wenn du sie erfüllt hast. Oder um sie zu erfüllen, musst du sie weggeben. Und finde ich einfach eine saucoole Idee, weil Gamification ja eben so ein großes Thema auch ist in vielen Arbeitsbereichen, dass du sagst, ey, wir als Stadt, wir als Verkehrsverbund, wir erziehen die Leute mal dazu, nutzt doch den öffentlichen Nahverkehr und fahrt nicht immer mitten in die Stadt rein und verpestet da die ganze Luft, sondern eben rollt nur zum Park and Ride und dann ridet ihr schön in die Stadt rein. Und ja, fand ich eine sehr clevere Idee, das mit diesem Dialekt noch zu verbinden und zu sagen, ey, wir machen auch mal ein Roll and Ride.
Ja, ich habe tatsächlich genau über dieses Spiel gestern mit dem Franz Jürte gesprochen von Candy Games. Der war nämlich auch in Dortmund und habe gefragt, funktioniert das außerhalb von Franken? Und er sagt, ja, das funktioniert überall. So, ne? Und da ist der also total fest von überzeugt. Das Schöne ist, Roll and Ride, wenn du es ja nicht weißt, dann kannst du ja erstmal mit so Fachbegriffen von so Spielmechaniken als Laie ohnehin wenig anfangen. Das ist natürlich so ein Wortspiel für die Bubble. Das Spiel finde ich aber tatsächlich ganz cool. Es gibt ja auch so, oh Gott, wie heißen die, so Kommunikationskarten, ich weiß gar nicht, da gibt's auch so Spiele dazu. Wir hatten das vorletztes Jahr an Weihnachten bei einem Freund von mir, da hatten wir so Christmas Cards und dann hat jeder von uns so vorher 2 oder 3 davon bekommen. Und ich musste immer, wenn jemand Weihnachten sagte, wie so ein Rapper meine Arme vor der Brust kreuzen und Xmas rufen. Oder ich musste irgendwann im Laufe des Abendessens mich mal kurz unter den Tisch setzen, während die anderen essen und mal sagen, nee Leute, mir ist gerade zu viel Gequatsche am Tisch, ich brauche mal meine ruhigen 5 Minuten. Und als dann der Vater von meinem Freund Florian angefangen hat, aus seinem Raclette ein Krippenspiel zu bauen und uns die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen, dann war das war wirklich ein Highlight. Und mein Freund Florian hat dann noch irgendwann die Geschichte vom Genosse Zwiebelsack zum Besten gegeben, der offensichtlich ein Nachfolger oder ein regionaler Verwandter vom Knecht Ruprecht sein sollte oder so. Also solche Sachen haben wir dann da den ganzen
Genosse Abend Zwiebelsack? Gemacht.
Genau, Genosse Zwiebelsack, ne? Das, da stand okay. Dann auf einmal dieser Karte, erzähl allen die Geschichte vom Genossen Zwiebelsack und schau, dass sie möglichst betroffen sind. Und dann hat er halt erzählt, dass der dann immer kommt und den Kindern, die nicht artig sind, halt nicht Mandarinen und Nüsse und Schokolade in die Stiefel steckt, sondern halt einfach Zwiebeln und Knoblauch und so, und dann, dass die auch mal erinnert werden an ihre schlimmen Taten des Jahres und so. Und in so einer Tradition ist das eben. Und ich finde das total cool, wenn du ein Spiel hast, das dich dazu bringt, in der Realität etwas zu tun. Das fand ich ja auch bei Bonanza immer cool, wenn du dann irgendwie gesagt hast, okay, ich will jetzt mit dir tauschen und dafür kümmere ich mich jetzt mal um die Fenster und oder mach den Abwasch oder was auch immer. Das war ja dann auch so ein Spielerlebnis, was ich in die Realität gebracht hat. Und das finde ich jetzt hier eben auch cool, einfach zu sagen, benutz doch mal Bus und Bahn, schau mal, dass du möglichst weit wegparkst, da kriegst du noch mal ein bisschen Bewegung, kommst auf deine 10.000 Schritte am Tag. Guck mal, dass du dich mit Kollegen auch unterhältst, die du vielleicht nicht so kennst in so einer Fahrgemeinschaft und so. Ich finde das eine total clevere Idee und ich finde, es braucht mehr so Spiele, die uns eben in der Realität auch mal zeigen, dass wir so die ein oder andere Gewohnheit, oft ist es ja eine Gewohnheit, aufgeben dürfen und nicht zu sagen, wir müssen jetzt mit 2 Autos dahin fahren, wenn wir doch einen ähnlichen Arbeitsweg haben, da können wir uns ein bisschen abstimmen und können gemeinsam dahin fahren. Ich fand das total cool. Ich habe das bei mir im Büro auch eingesetzt, habe allen das mal gegeben und habe gesagt, hey, guckt doch mal, was davon ihr nutzen könnt und wie das geht. Und es hat mir und uns im Büro total viel Spaß gemacht. Wir hatten bei der Mittagspause dann auch echt immer irgendwie coole Gesprächsthemen, wo man sagt, hey, ich habe jetzt mal weiter weggepackt. Ich wusste gar nicht, wie schön der Weg hierher ist durch den Park und so. Und dann entdeckst du irgendwie deine Umgebung nochmal neu. Also fand das eine richtig schöne Einladung.
Du hast weiter weg geparkt und bist dann durch den Park gelaufen. Sehr gut. Ja, man muss halt fairerweise dazu sagen, es ist halt insofern ein bisschen unfair, weil es gibt halt unterschiedlich schwierige Aufgaben, finde ich. Also wenn du halt die Karte ziehst und die dann irgendwie wegkriegen musst durch Erfüllung, so heitere 2 weitere Mitpendlerinnen und Mitpendler in der S-Bahn auf oder so. Da gibt's dann auch Leute, die sind einfach nicht so offen, irgendwie ein Wildfremdes da anzuquatschen. So, da muss man dann halt vielleicht der Typ dafür sein. Genau, aber prinzipiell gebe ich dir recht. Also eigentlich gar nicht so ein Fan von so Werbespielen oder so. Ich hätte jetzt keine Lust auf irgendein, weiß ich nicht, Big Mac Roll, ein Move oder ein Coca-Cola Drafting, sonst was oder so. Also das brauche ich jetzt irgendwie alles nicht. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Fast-Food-Ketten und Soda-Getränkehersteller, also nicht nur die zwei, die ich genannt habe. aber da finde ich halt, wie gesagt, ich finde die Idee so unterstützenswert. Weißt du, du guckst so an, in Paris werden Straßen grün gemacht und für den Verkehr gesperrt und so. Und in Deutschland überlegt man halt nach wie vor, kriegen wir irgendwie größere Parkplätze für die verschissenen SUVs irgendwo hin. Entschuldigung, nur meine Meinung, aber dementsprechend finde ich schon gut, vielleicht die Leute halt mit so einem leicht erhobenen Zeigefinger, trotzdem halt aber spielerisch dazu zu erziehen, einfach halt sich ein bisschen mehr an den Öffis zu orientieren.
Ja, ja, das ist ja bei Candy auch, die haben ja diese ganz, so ganz viele kleine Spiele, ein Würfelspiel, ein Roll and Ride, Tüfteln oder der Kuka-König, der ja auch schon sehr gut ankam, über den wir hier auch schon diverse Male gesprochen haben. Und auch das Get It, das haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht groß thematisiert. Das ist ja auch so ein Kommunikationsspiel, wo du jemanden anlächeln musst und versuchen musst, eben Kontakt auch zum Gegenüber aufzubauen. Und das ist eben was ich bei Candy gerne mag, dass die eben auch Spiele nehmen, die was mit der Gruppe machen, also so in dieser Kommunikation. Und ich finde es total nett, wenn da auf der Karte steht, setz dich in die U-Bahn und versuch mit einem freundlichen Lächeln jemanden eine Freude zu machen oder jemandem einen schönen Tag zu machen. Und das sind so Elemente in Spielen, die ich sehr schätze, und davon wünsche ich mir tatsächlich ein kleines bisschen mehr noch.
Ja, Autor ist leider nicht genannt, vielleicht war das so eine Art Gruppen, sonst was, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall Roll and Ride bei Candy Games.
Ja, ich habe mir noch ein Rainer Knizia-Spiel angeschaut, da kam ich nicht dran vorbei, denn diese 4-1-Reihe von Rainer Knizia bei Schmidt Spiele, die hat's mir tatsächlich sehr angetan. Und ich habe letztes Jahr bei der, als es Kniffel 4-1 gab, dachte ich schon irgendwie an April-Scherz oder so, aber war es ja dann nicht. Das hat mir richtig gut gefallen. Fand ich wirklich unter diesen ersten Vieren, die da entschieden ist, und Numbers fand ich auch noch ganz gut, so mit das Beste. Da habe ich wirklich auch eine gute Zeit mit gehabt. Jetzt kam ja in Nürnberg gleich zwei raus. Einmal Mensch, ärger dich nicht 4-1. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast schon. Bist du da schon dazu gekommen?
Ja, ich habe schon mal angetestet quasi. Aber jetzt noch nicht irgendwie groß in die Kampagne da rein.
Ja, also das ist ja auch witzig, da musst du dann über Würfeln versuchen, so kleine Plättchen dann irgendwie einzusammeln oder runterzulegen oder so. Und dann kam eben noch eine zweite Neuheit aus dieser 4-1-Reihe, nämlich Werwolf 4-1. Und da war ich echt irritiert und dachte so, wow, wie soll das denn gehen? Weil das ist ja ein Deduction-Spiel, wo ich mit einer Gruppe spiele und mit einer Gruppe kommuniziere. Kniffel, das konnte ich mir schon irgendwie erklären, dass ich da ein bisschen vor mich hin würfle. Auch Mensch, ärgere dich nicht, naja, laufe ich halt ein bisschen im Kreis. Werwolf 4-1, da war ich gleich gehuckt und interessiert. Und dann kam so ein bisschen eine Ernüchterung, weil es geht natürlich nicht ganz ohne technisches Zutun. Aber du kriegst am Anfang eine Rolle zugewiesen und kannst dich dann entscheiden. Es gibt sozusagen zwei Kampagnenpfade. Möchte ich einmal diesen bösen Pfad nehmen, diesen Werwolf-Pfad, oder möchte ich auf der Seite der Dorfbewohner der Guten sein und vielleicht sogar eine Sonderrolle haben? Und dann haben sie sich da ein bisschen bei Ravensburger bedient mit dem Werwörter und haben da eine App-Umsetzung gemacht, die sehr, sehr gut funktioniert, weil du legst am Anfang, legst du dein Deck fest, also du hast eine Anzahl Werwölfe, du hast eine Anzahl DorfbewohnerInnen, die kannst du nach Schwierigkeitsgrad ein bisschen konfigurieren, kannst eine Hexe reintun oder kannst eben einen Jäger reintun, der nochmal einen Schuss abgibt und so weiter. Und jede dieser Karten wird dann gemischt und du hast vor dir liegen dann eigentlich nur einen QR-Code. Und diesen QR-Code scannst du dann ein und der sagt dir natürlich nicht sofort die Rolle, sondern sagt dir, du deckst jede Runde eben eine Karte auf und du weißt nicht, wer kommt jetzt ins Spiel. Ist es ein Werwolf? Ist es eine Hexe? Sondern du scannst diese Karte und dann berechnet die App unterschiedliche Aktionen. Du kannst auch mal würfeln, auch das geht über die App, also brauchst keinen physischen Würfel, drückst auf die App und dann kommt ein Würfelergebnis. Und dann hast du, je nach der Rolle, die dann kommt, denkbare Ausgänge. Also, du kannst einen Verdachtsmarker auf dich legen. Also kannst du dir aus der Schachtel so einen Verdachtsmarker nehmen. Oder du kannst einen Entlastungsmarker vor dich legen. Und es kann eben sein, dass der zu Recht oder zu Unrecht kommt. Du kannst aber auch Verdachtsmarker vor andere Karten legen. Die haben dann noch so eine Codierung. So dass du dann weißt, vor welche Karte du dir dann legen kannst. Und im Laufe des Spiels geht's eigentlich im Wesentlichen darum, über so unterschiedliche Elemente herauszufinden, welche dieser Karten verteilt gerade Verdachtsmarker gegen mich oder wer entlastet mich und welche andere Karte kann ich über mein Verhalten belasten. Und es ist eher, ja, Knizia halt eine mathematische oder eine logische Aufgabe. Ich diskutiere natürlich nicht so wie bei Werwolf und sage, oh, jetzt habe ich hier was gehört oder da hat jemand irgendwie kritisch geguckt oder so.
Also du hast keinen inneren Dialog.
Ja, ein bisschen schon, ne? Also ich denke schon so, okay, wer kann es denn jetzt hier gewesen sein und so? Weil ich merke natürlich, jede Rolle, die dazukommt, die hat erstmal immer, wenn sie erscheint, eine Aktion. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit macht die eine Aktion, die gegen mich läuft. Also wenn ich der Werwolf bin, und dann gibt's das kleine Mädchen beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass diese Karte mich belastet. Es muss aber nicht sein, weil es gibt eben auch eine statistische Ungenauigkeit. Es kann natürlich auch das kleine Mädchen mal falsch geblinzelt haben und mal irgendwie nur was vermuten. Und dann kann es eben auch sein, dass die Karte mich eben nicht belastet oder sogar entlastet. Und ich weiß am Anfang in der ersten Runde nicht so richtig, ist die Karte jetzt für mich oder gegen mich? Und das muss ich eben im Laufe des Spiels herausfinden, indem ich dort auch Marker drauf platziere. Und dann habe ich eben in dieser App so eine Anordnung an Markern, die ich dann dahin lege. Und wenn ich eine Karte habe, die eben auf der Gegenseite ist, also die eben besonders gut ist, dann reagieren die natürlich dann irgendwann ein bisschen intensiver und ein bisschen heftiger und kriegen mir dann wieder neue Verdachtsmarker. So, und dann habe ich ein Spiel, bei dem ich eigentlich nur diese Marker hin und her tausche, aber ich will wirklich herausfinden, wer ist es jetzt eigentlich und wer sind die anderen Werwölfe, und auch die taktieren mal. Und ich finde es tatsächlich richtig gut gemacht. Und es gibt so diese Phase, die bei Werwörter auch da ist, also ja, anderer Verlag, aber die haben eben auch sowas mit, dass man mal kurz die Augen schließt, was komplett unnötig ist, wenn man das alleine spielt, aber man muss eben die Augen mal schließen, dann kommt so ein bisschen Musik und dann gibt's so einen stimmungsvollen Erzähler, den ich wirklich gut finde. Das ist eben keine KI-Stimme, sondern wirklich ein Sprecher. Und der lotst dich dann so ein Stückchen weiter und sagt, okay, eine neue Person betritt das Dorf und diese Person erlebt etwas. Und dann gibt's so einen kleinen Flavortext und dann guckst du halt hinterher, kriege ich jetzt einen Verdachtsmarker oder zwei oder eben nicht. Also eine total clevere Umsetzung, hat mich total begeistert und ist jetzt für mich aus dieser For-One-Reihe bislang das Stärkste, weil eben auch stimmungsvollste und weil eine schöne Geschichte auch erzählt wird. Du bist ja jetzt, glaube ich, nicht so ein designierter Solospieler und Social Deduction, weiß ich gar nicht. Wie ist denn da dein Zugang?
Ja, also beides nicht meine Favorites. So, ich habe mal eine Zeit lang sehr viel Solo gespielt, weil meine Frau da gerade halt unsere Kind jeweils frisch und neu gekriegt hat und dann abends immer keine Lust hatte. Aber prinzipiell, ja, geht so. Und auch Social Deduction finde ich okay. Da gibt's wenige Spiele, so wie Tempel des Schreckens, die ich richtig cool finde. Aber sowas wie Blood on the Clock Tower finde ich jetzt nicht so spannend. So, das spiele ich mal mit, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Was aber gar nicht so sehr an den anderen Leuten liegt, sondern einfach dieses, ach, keine Ahnung, das ist mir irgendwie immer zu doof, dann so ewig rum zu überlegen, wer macht da jetzt gerade was und warum und wieso. Insofern ist das eigentlich ganz schön, dass es runtergedampft ist. Ich habe das jetzt erst einmal ausprobiert, muss ich ehrlich gestehen, aber ich wusste, wir sprechen da jetzt drüber. Ich kenne also bei weitem noch nicht alles, was da passiert. Ich finde aber sehr cool, das habe ich tatsächlich schon rausgefunden, dass sie ja auch gewisse Charaktere ersetzt haben, die sonst einfach überhaupt gar keinen Sinn machen. Also sowas wie den Amor, wo sich ja sonst zwei verlieben, oder als der Sheriff oder irgendwie so hieß der, glaube ich, oder Dorfvorsteher, der sonst unentschieden entscheidet, die sind jetzt rausgestrichen und dafür gibt's jetzt halt einfach andere Rollen, die irgendwie viel mehr Sinn machen, wie die Witwe, die halt natürlich alleine viel mehr Sinn macht und so. Also da haben sie auf jeden Fall versucht, runterzubrechen auf die Spielerzahl. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Es hat mich so ein bisschen erinnert, vielleicht auch vom ganzen Vibe her, jetzt so wie The Village, oder? Kennst du diesen M. Night Shyamalan oder wie er heißt, Film? So haben sie es ein bisschen versucht anzulegen. Kennst du den echt nicht? Das ist der nee. Mit den Toten, wie hieß das denn? Sixth Sense, der Film danach, das war von dem.
Ah, cool, The Village.
Im Prinzip, ja.
Ja, okay. Mal nachgucken.
Ich glaube, er heißt einfach The Village, ja.
Okay, das klingt interessant. Ja, also das fand ich eben auch schön, ne, dass du dann plötzlich neue Rollen hast. Und die sagen ja auch am Anfang, hey, wenn du es ein bisschen überraschend haben willst, dann schau dir gar nicht alle Rollen vorher an, sondern die führen das ja dann zwischenzeitlich ganz gut ein. Und dann merkst du manchmal, welche Rollen sind so richtig übel gegen dich oder welche sind eben gut zu dir oder welche unterstützen dich sogar. Und da sind eben auch Rollen da dabei, die man nicht so kennt. Auch die will ich jetzt nicht alles spoilern, aber die Witwe zum Beispiel, die fand ich sensationell, weil die gibt's ja in zwei Varianten, die weiße Witwe und die schwarze Witwe. Und dann ist eben unklar, welche ist es jetzt, weil die schwarze Witwe ist wiederum diejenigen, wenn du Dorfbewohner bist, dann trachtet die dir wieder nach dem Leben und versucht dich zu vergiften, damit, weil sie nämlich dann gewinnt, wenn sie dich gekillt hat und alle anderen auch. Also sie will ganz alleine sein, wohingegen die weiße Witwe eben eine trauernde Witwe ist und die versucht dann natürlich, den Tod zu rächen und den Werwolf eher zu erwischen. So, also es sind so ein paar Kleinigkeiten drin, die finde ich tatsächlich total interessant.
Ja. Weil du gerade sagst, mit dem Umbringen, das ist ja was mich bei dem normalen Werwölfe so stört. Wie ist denn das hier bei dem Spiel geregelt? Also wenn du dann umgebracht worden bist, sitzt du dann trotzdem noch da und musst 30 Minuten lang zugucken, wie sie
Jetzt irgendwie dein Mikro kurz aus, Entschuldigung, 30 Sekunden.
Ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst ja auch sterben und dann muss das Spiel halt aber irgendwie noch fertig gespielt werden, bis alle anderen tot sind. Und bei dem großen Werwolf ist das immer so mein Kritikpunkt, deswegen finde ich das Spiel so blöd. Wenn du früh rausfliegst, guckst du den anderen noch so eine Stunde beim Spielen zu. Haben sie das hier irgendwie entschärft? Also wenn du halt früh zum Beispiel eben von der Schwarzen Witwe dann umgebracht wirst, musst du dann dem Spiel noch 20 Minuten beim Fertigspielen zugucken oder wie ist denn das eigentlich?
Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht tatsächlich. Also dann verwaltest du quasi ja diese ganzen Aktionen für die anderen Rollen, die dann noch im Spiel sind und schiebst dann diese Marker hin und her, hast aber gar nicht mehr so richtig Einfluss. Also da spielt dann die App so ein Stück weit mit sich selber und man verwaltet das. Das brauche ich jetzt natürlich nicht so oft. Das war jetzt mal ein witziger Gag, dass das dann irgendwie noch weitergeht. Das ist halt mit dieser Player Elimination bei Werwolf ja immer ein Kritikpunkt. Du kannst aber eben das natürlich jederzeit abbrechen und dann nochmal neu starten. Was ich ein bisschen blöd finde, dass du das nicht machen kannst, wenn du die Kampagne halt durchspielen willst. Da kommen dann noch neue Rollen rein und dann entwickelt sich was und so. Und wenn du da dranbleiben willst, dann musst du halt wirklich so eine Partie dann nochmal eine Viertelstunde, viel länger als eine Viertelstunde hat es dann nicht gedauert, aber eine Viertelstunde nochmal durchverwalten, Marker hin und her schieben, damit es dann weitergeht. So, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, so Ergebnisanzeigen überspringen, nächstes Szenario. Mhm. Das haben sie nicht gemacht. Gleichzeitig, und das ist eben auch was Schönes, Knieze hat das ja auch bei dem Kniffel for One und auch bei Mensch ärger dich nicht, dass du dann eben gucken kannst, wie gut habe ich das gemacht, habe ich dann so Goldmedaille oder eine Silbermedaille oder so. Und das kannst du jetzt hier eben auch machen, je nachdem, wie viel Verdachtsmarker du hast. Und dafür ist es dann eben ein Anreiz, am Ende zu schauen, dass möglichst wenig Verdachtsmarker wieder bei den anderen liegen. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt liegen noch 7 Verdachtsmarker rum und wir haben es nicht aufgelöst. Und das bedingt dann halt eben auch die Wertung für das nächste Szenario, je nachdem, welche Karten da wieder reinkommen. Also, find's gut gelöst. Ich fand auch so Karten wie der verlorene Zwilling so, ne? Also der sucht halt sozusagen seinen Zwillingsbruder oder die Zwillingsschwester, je nachdem. Und dann musst du halt entscheiden, möchtest du mit dem zusammen kooperieren, ohne die Rolle zu kennen, weil du einfach loyal bist oder sagst, du fällst halt deinem Zwilling in den Rücken. Dann hast du nochmal so moralische Dilemmata mit drin.
Immer in den Rücken fallen.
Immer in den Rücken, ja, immer.
Natürlich.
Ja. Ist auf einem niedrigen Niveau das moralische Dilemma, weil ich mache es eigentlich nur gegen eine App. Aber es ist tatsächlich cool, dass ich überlege, so, boah, kann ich jetzt eigentlich nicht machen und so. Also hat mich tatsächlich schwer begeistert und ich habe schon wieder Bock auf die nächste Partie, Werwolf for One. Wenn du mal keine große Gruppe zusammenbekommst, ich habe es gestern in Dortmund auch gesehen, es gibt sogar so ein Werwolf Legacy. Das ist dann ein Legacy-Spiel für bis zu 9 Spielende, wo ich dann auch dachte, boah, da sagt ja jede Gloomhaven-Gruppe, holt mal Bier, wir schaffen es noch nicht mal, uns zu 4 zu treffen regelmäßig. Und das musste dann ein Legacy-Spiel zu 9 spielen. Ich war kurz davor, das zu kaufen, dann dachte ich, komm, kommt nie auf den Tisch. Und mit Werwolf for One hat man jetzt eine schöne Alternative, wenn man eben keine größere Gruppe zusammenbekommt.
Ja, ja. Spannend.
Werwolf for One aus der For One-Reihe natürlich bei Schmidt-Spiele von Rainer Knizia.
Dann habe ich als letztes noch ein Spiel dabei. Das ist so eins dieser Spiele, die gibt es im Prinzip schon, aber sie kommen jetzt nochmal mit einem neuen Thema raus. Und zwar Fantasy Realms oder Fantastische Reiche kennst du ja, ne? Das ist dieses Kartenspiel, wo du im Prinzip versuchst, 7 Karten vor dir zu sammeln und wenn du dran bist, legst du einfach eine hin und nimmst dir eine andere und so versuchst du Karten so rumzutauschen, dass die gut zueinander passen. Und da gab es ja jetzt eben Fantasy Realms, dann gab es das Ganze ja schon mit Marvel-Thema und mit Star Trek gab es das, glaube ich, auch schon. Also da gibt's schon so ein paar und da kommt jetzt ein neues raus. Ich fand's erstmal spannend, dass es gar nicht bei Strohmann jetzt mehr rauskommt. Anscheinend hatten die keine Lust mehr, das weiterzumachen. Das kommt jetzt stattdessen bei Skeleton Games raus, denn das ist tatsächlich Creator Realms und es heißt jetzt auch wirklich Creator Realms, denn da versuchen wir möglichst gut unseren YouTube-Kanal so ein bisschen zu gestalten. Und an sich ist das Spielprinzip immer noch das gleiche, aber ich muss jetzt trotzdem mal drüber sprechen, weil ich fand einfach die Ideen so nett, die da drin sind. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht irgendwie das Einhorn in den Wald zu packen oder so, sondern wir müssen zum Beispiel versuchen, drüber zu sprechen, dass ich das Spiel aufpimpen kann mit solchen Sachen wie Playmates oder sowas. Die kann ich mir dann dazu holen. Dann kann ich mir natürlich noch schöne Inlays holen, weil das ist nämlich einfach der falsche Begriff, weil beim Zahnarzt kriegst du Inlays, nee, nicht andersrum. Wie heißen die? Inserts. Doch, genau, ein Insert ist richtig, ja. Und Inlays, so, ich hab's schon wieder durcheinander gebracht. Also genau, du hast Inlays, Dann hast du Ikonografie auf den Karten, was natürlich Quatsch ist, weil es eigentlich Symbolik ist. Du kannst, das ist auch nett, du kannst versuchen, das ist mit so einem extra Kartenpack schon noch mit reingelegt, du kannst versuchen, diesen Kampagnenmodus, den Legacy-Modus dann noch zu spielen. Du kannst in der Variante das Gegeneinander spielen, ohne dass alle da sind. Dann spielst du das nämlich mit verschiedenen Zeitfähigkeiten, asynchron gegeneinander. Ja, und so versuchst du halt eben in diesen Creator-Realms eine schöne Kartenauslage hinzukriegen und am Schluss musst du dann sozusagen eine Rezession drüber veröffentlichen und dann halt gucken, ob das viele Punkte gibt, was du da gemacht hast. Ich kann gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber hast du denn schon von Creator Realms bei Skellicon Games gehört?
Ja, total. Und auch das konnte ich natürlich gestern in Dortmund ansprechen, weil das hat mich anspielen, nicht ansprechen. Ich habe das Spiel angesprochen. Hallo. Anspielen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich sag auch immer Inlay, lustigerweise, das heißt Insert. Und da fühle ich mich dann, habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Das Spiel ist total cool. Ich meine, ich habe dann den Marcel auch mal gefragt, warum das nicht bei Strohmann erscheint. Und er sagt dann, naja, man muss ja jetzt auch einen Gaul nicht ewig und 3 Tage reiten, bis er tot ist. Aber Fantastische Reiche war ja auch, glaube ich, nominiert zum, was, Kennerspiel des Jahres?
Kennerspiel war das damals.
Ein paar Jahren, genau, 22 oder sowas. Und 21, ja. Und das spiele ich ja wahnsinnig gerne nach wie vor. Ich habe dann als alter Trekkie auch diese Star Trek-Karten mir geholt, die haben dann aber schon für mich nicht mehr so gut funktioniert und Marvel dann noch ein Stückchen weniger. Also das war dann, glaube ich, so eine Abstufung und jetzt nach dem letzten Marvel hat er dann, glaube ich, gesagt, so jetzt reicht's einfach mal so. Ne? Jetzt habe ich irgendwie da 3 Iterationen und dann ist die neue eben bei Skelligen erschienen. Und was ich witzig finde an dem Spiel, du kannst es ja dann auch als Trilogie spielen am Ende. Auch das ist, ja, das ist auch sicherlich eine schöne Geschichte, dass du es eben nicht nur in einem Kapitel spielen kannst, sondern in derer 3. Und Fantasy Realms ja auch geschrieben, eben, Creator Realms dann auch geschrieben mit R-E-E-L. Also auch das fand ich dann eine coole Geschichte, weil es natürlich dann deutlich näher an dem dran ist, womit wir Content Creators uns so den ganzen Tag alle beschäftigen. Du bist ja auch so ein wahnsinnig aktiver Instagrammer und machst da ein Reel nach dem anderen und das war für dich wahrscheinlich auch gefundenes Fressen.
Total. Und auch hier wieder genau wie bei dem Roll and Ride und so vorhin, ich mag das so gern, wenn da so verschiedene Ebenen drin sind. Und du kannst es halt einfach spielen für diese Punktekombinationen, die da drin sind, dass du halt einfach sagst, ja, ich mache ein Legacy-Spiel oder ich habe halt eben, wie gesagt, asynchrone Fähigkeiten oder ich habe Playmates mit dabei. Aber durch die Spieletitel, also du kannst dir dann verschiedene Spiele auch reinspielen, kommt da nochmal so eine neue Ebene rein, weil du kannst dir dann versuchen, zum Beispiel halt irgendwie ein Thyze umzusetzen oder ein Anachrony kannst du dann irgendwie auch noch versuchen nachzudenken. Zu bilden. Oder Alter Red. Oh, wenn du so ein Alter Red hinkriegst, mega gut. Und dann ist ja noch so mit ein bisschen Augenzwinkern satirisch diese Ebene mit drauf, dass du dann deine Rezession versuchst gut umzusetzen, indem du so Sachen sagst wie, habe ich nicht ausprobiert, aber funktioniert nicht. Spiel ist nicht so schön, also funktioniert nicht so gut, aber es sieht so schön aus und die Schachtel ist so voll. Also solche Karten gibt's auch, wo es einfach nur darum geht, es muss pickepacke voll sein. Ja, das gefällt mir einfach auf vielen Ebenen gut und dann, dass noch diese augenzwinkernde Ebene mit dabei ist, finde ich super. Deswegen, ja, mich wundert es auch ein bisschen, dass Marcel von Strohmann gesagt hat, die 4. Iteration ist jetzt, glaube ich, möchte ich jetzt nicht, aber Skellicon wird sich dann gefreut haben, dass sie das jetzt bei sich aufnehmen konnten.
Ja, es gibt ja eben auch diese Karten, wo du dann sagen kannst, schamlose Übertreibung für Followerzahlen, finde ich auch mega. Birgt das Risiko, dass du dann vielleicht auch Leute verlierst, die dich bis jetzt als seriös abgestempelt haben, aber bringt eben neue Klicks und neue Follower, kannst du dann auch in Punkte umwandeln, darfst es aber eben auch nicht übertreiben und darfst dich dann nicht verzocken an der Stelle, hat mir auch gut gefallen, oder alberne Reels, wo du dich total zum Horst machst, aber auch dafür irgendwie Follower kriegst und dann wieder andere Leute verlierst. Also das Balancing finde ich bei diesem Spiel tatsächlich sehr, sehr interessant. Wie weit kann ich sozusagen ausreizen, bis ich meine Glaubwürdigkeit ist es oder Reputation ist ja, glaube ich, dieser Wert, bis ich den dran gegeben habe und auf wie viel Presse-Events gehe ich Häppchen essen, bevor ich dann irgendwann von jemandem abgestempelt werde als, ja, du gehst ja nur, du machst ja das nur, weil du gerade freie Spiele bekommen willst und so. Also da ist schon eine schöne Ebene mit drin, die mir richtig gut gefällt.
Ja, und auch so ein Bluff-Element, das haben wir jetzt auch noch nicht besprochen. Es gibt ja auch noch dieses Bluff-Element, dass du sagst, ja, ich habe zwar diese Karte, die bringt mir ein bisschen mehr Einkommen, weil der Verlag mir ein bisschen was bezahlt, aber meine Rezension ist am Schluss trotzdem total unabhängig und ich sage meine Meinung, ohne beeinflusst geworden zu sein. Also da muss man dann auch gucken, da können die anderen einen ja so ein bisschen in die Parade fahren und die Wertung vielleicht kaputt machen, indem sie halt, wenn sie dann irgendwann rauskriegen, ja, so unbeeinflusst bist du dann jetzt doch nicht mehr, wie du die ganze Zeit behauptest. Ja, da stecken, wie gesagt, viele schöne Ebenen drin. Und deswegen Fantasy, nee, jetzt sage ich auch schon wieder Fantasy, Creator Realms ist wirklich ein schönes, eine schöne Weiterentwicklung von diesen Fantasy Realms.
Ja, es gibt noch zwei Karten, die ich wirklich total spannend finde. Die eine ist Klagedigger, die fand ich irgendwie ganz cool. Da kannst du halt jemanden in so einen Prozess verwickeln und je nach Ausgang hast du dann eben noch mehr Glaubwürdigkeit oder etwas weniger. Und die letzte Karte, wenn du die halt spielst, sozusagen, wenn die Reputation deines Gegenübers eh schon am Boden ist, kannst du nochmal so richtig schön draufhauen und spielst die Karte Finished Business und dann weißt du schon, dein Gegenüber kriegt jetzt erstmal so schnell kein Bein mehr auf den Boden. Also das finde ich so ein schönes Spiel auch mit, ich sag mal, Machtverhältnissen und so. Also es hat mir tatsächlich gut gefallen und die Ebenen, die machen mir richtig viel Freude. Und es ist eben auch ein cooles Spiel, auch mechanisch ein cooles Spiel. Auf wenige Regeln runtergebrochen, aber mit ganz viel Spieltiefe an der Stelle. Ja, schönes Teil. Ja.
Und ohne Playmate unspielbar.
Unspielbar, absolut. Die gefallen mir auch gut. Und die sind übrigens auch besser, das ist vielleicht eine kleine Bitte an Huch, als diese Matte von Hofverrat. Das spiele ich ja auch gerade echt gerne. Aber die
dieses Geschirrhandtuch.
Bitte?
Dieses Geschirrhandtuch.
Genau, Top 10 Spiele mit Geschirrhandtüchern. Und das musst du dann vorher nochmal bügeln. Da finde ich das wieder schön. Da ist so eine kleine Matte drin, wie beim Lemm auch und so eine Neoprenmatte. Und die liegt dann natürlich total gut auf dem Tisch. Ja, cooles Spiel. Hat richtig Spaß gemacht. Und da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Das schreit ja auch nach Erweiterungen.
Ja, total, total. So, was ist dein dritter Titel?
Ja, ich habe zum Abschluss einen etwas größeren Klopper nochmal mitgebracht, der sich orientiert an einem Spiel, was, glaube ich, viele kennen. Ist jetzt auch bei Feuerland erschienen, natürlich von Uwe Rosenberg, Ein Fest für Sauron. Das ist ein Spiel im Herr-der-Ringe-Universum. Und da habe ich mich gestern mit der Inga, die hat ja jetzt so die Presse- und Medienverantwortlichkeit an den Bastian abgegeben intern bei Feuerland, hat uns gestern Bescheid gesagt. Dann habe ich mich mit den beiden ein bisschen unterhalten und habe gesagt, boah, war das nicht ein Riesenaufwand, jetzt diese Lizenz zu bekommen? Sagt sie, naja, der Frank, der gibt ja jetzt die Geschäftsführung von Feuerland nach und nach ab, der Frank Heeren. Und er hat sehr lange verhandelt und sagt, das war so sein Meisterstück, weswegen er gesagt hat, also größer geht's nicht mehr. Jetzt habe ich hier einmal die wunderbare Herr-der-Ringe-Lizenz bekommen. Und damit verabschiede ich mich jetzt bei Feuerland in den Ruhestand. Das war noch so sein letztes großes Ding, was er gedreht hat. An Flossenschlag ist er auch noch ein bisschen involviert, aber ja, zieht sich ja so nach und nach zurück. Und Ein Fest für Sauron, naja, ist ein Puzzlespiel, ist mechanisch sehr eng am Vorgänger dran, aber sie haben natürlich sehr viele schöne Elemente mit reingemischt. Also du musst natürlich einerseits wieder so Plättchen kaufen, beziehungsweise Plättchen finden oder dir erarbeiten, die du auf deinem Plan einpuzzelst, die du natürlich in so eine Ringform zusammenbekommen möchtest. Immer wenn du das schaffst, kann es eben sein, dass Nazgul vorbeikommen und dir deine Teile wieder rauben und sie dann woanders hinlegen, beispielsweise auf das Feld eines Gegners, wo du sie dann wieder herholen möchtest. Du hast natürlich wieder 30 Trilliarden Worker-Placement-Felder, auf die du dich draufsetzen kannst und zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann Dinge machen kannst. Du musst deine ganzen Horden an Orks irgendwie ernähren. Das heißt, du produzierst so kleine Hobbits, die du dann den Orks zum Fraß vorwirfst. Und wenn du dann halt irgendwie zwei Hobbits und einen Elf dann produziert hast, dann kannst du die eben den Nazgul und den ganzen Orks und so weiter verfüttern. Fand ich ein bisschen makaber, aber ja, in der Terminologie und in der Welt natürlich komplett nachvollziehbar. Du hast natürlich auch diesen Steinbruch, wo du dann Ressourcen abbauen kannst, Holz abbauen kannst, Steine abbauen kannst. Du hast diesen Plan, auf dem du rumläufst, wieder Dinge entdecken kannst. Also Elemente, die man so kennt, da gibt's auch wieder diese kleinen Kuben, mit denen du dann dein Puzzle auf deinem Tableau ein bisschen auffüllen kannst. Das sind dann so Schädel. Also wenn du Schädel findest, kannst du die dann so dazwischen legen, um dein Puzzle zu vervollständigen. Hat mir unheimlich gut gefallen. Lebt jetzt auch ein bisschen natürlich von der Marke Herr der Ringe, wobei ich auch ein Fest für Odin ein wirklich cooles Spiel fand immer. Was mich hier ein bisschen irritiert hat, ist so dieser Glücksanteil durch die Ereigniskarten, der ist mir ein kleines bisschen zu stark, aber ich glaube, das geht bei der Herr der Ringe gar nicht anders, wenn du diese Welt umsetzen willst. Das ist halt nicht alles planbar wie so bei so einem klassischen Euro-Klopper, sondern du brauchst halt so ein bisschen Unwägbarkeiten zwischendurch und dann passieren halt so Herr der Ringe typische Dinge, mal ein Angriff oder dein Lagerfeuer wird entdeckt und du musst versuchen zu fliehen und so. Also ja, das ist erstmal eine ganz schöne Welt, die sie da aufgebaut haben. Bevor wir zu ein paar Details kommen, wie war denn deine Spielerfahrung bei Ein Fest für Sauron?
Ich mag ein Fest für Odin schon total gerne, dementsprechend. Und Herr der Ringe mag ich auch. Habe ich mich total drauf gefreut. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich es auch eine ganz gute Umsetzung. Ich finde es halt leider, und da hat ein Fest für Odin so bestochen, das schafft es jetzt hier nicht. Man merkt halt, dass das Thema drüber gestülpt ist. Also es kann thematisch nicht mehr so überzeugen, finde ich tatsächlich. Weil bei Fest für Odin macht es jetzt für mich schon Sinn zu sagen, ob ich jetzt mit 1, 2, 3 oder 4 Arbeitern auf so eine Aktion gehe, gehe ich halt besser jagen oder sowas. Aber hier gibt es ja jetzt so Felder wie mit einem Arbeiter gucke ich halt 2 Sekunden in den Palantir, mit 2 Arbeitern gucke ich 4 Sekunden in den Palantir und so weiter und dementsprechend geht dann da so eine Gefahrenleiste hoch. Ja, und dann fand ich tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, dass ganz viele von diesen Puzzleformen, die du ja kriegst, die sind ja bei dem Fest für Odin so ganz viele verschiedene. Hier sind es halt, ergibt sich halt einfach auch aus dem Thema ganz oft halt entweder lange gerade, weil es irgendwelche Speere sind oder es sind halt irgendwelche ringförmigen Sachen und puzzle halt damit mal so einen Plan voll, wenn das halt alles immer noch in der Mitte hat, was du aber nicht mehr voll kriegst, weil halt die ganzen anderen eigentlich so Speere sind. Manchmal passt so ein Schädel rein, hast du ja schon erwähnt. Aber das wird dann halt schon einfach sehr schwer, das zu puzzeln. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Flut der ganzen Herr-der-Ringe-Spiele, die so in letzter Zeit rauskommen, ist schon eins, wo ich jetzt auf jeden Fall mehr Lust habe, als bei anderen, das weiterzuspielen. Es hat mir schon auf jeden Fall erstmal Freude gemacht. Es liegt aber eben, glaube ich, dran, dass halt ein Fest für Odin schon so toll war.
Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt hier einfach so ein Lizenzthema an der Stelle, ne? Aber ich finde es auch wirklich stimmungsvoll umgesetzt. Also du hast da wirklich so eine ja, diesen Schicksalsberg und Mordor, das siehst du da schon alles vor dir und wenn du dich dann über diesen Plan bewegst, du fühlst dich dann schon irgendwie wie bei diesem, wie sozusagen in Mittelerde beim Herr der Ringe. Und auch hier gibt's ja wieder so eine Möglichkeit zu entscheiden, spiele ich jetzt die Hobbits, also die Guten, oder spiele ich eher die Bösen? Wobei so richtig entscheiden nicht, aber du kannst halt eben mal auf der einen oder auf der anderen Seite Aktionen machen, so viel mehr. Und die einen bringen dir halt mal Vorteile und die anderen mal weniger. Baust dann halt auch nicht so Schiffe aus, sondern dann eben deine Reittiere beispielsweise und musst halt gucken, dass du auf deinem Dorftableau dann unterschiedliche Elemente sammelst, damit du gut gewappnet bist für die Reise und so. Ja, und am Ende des Tages versuchst halt am Ende Sauron zur Macht zu verhelfen. Das ist natürlich für jeden Herr-der-Ringe-Fan erstmal ein Sakrileg, aber dann durchaus ein gutes, ne, ein paar Hobbits zu verfüttern an die Orks und an die Nazgul. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also hat mir richtig, doch, also ich spiele es gerne. Ich habe auch ein Fest für Odin hier, ich spiele es auch gerne, aber mir macht es gerade echt Freude, mal in dieser neuen Variante ein bisschen mich zu tummeln. Aber ja, das Thema ist ein bisschen aufgestülpt.
Du hast ja auch gerade jetzt schon, wie gesagt, du warst in Dortmund und hast mit der Inga gesprochen. Jetzt hast du, glaube ich, gerade schon was gespoilert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon undisclosed werden darf. Du hast ja die Erweiterung schon angekündigt, die dann in Essen jetzt dann erst rauskommt, weil sie, oder Erweiterung, ich glaube, oder ein zweites Spiel in der Reihe, weil sie machen doch aus aller Erde Mittelerde. Weiß nicht, hast du das überhaupt schon verraten dürfen jetzt? Du hast es gerade schon aus Versehen ausgeplaudert.
Ja, also da hat sie mich eigentlich drum gebeten, da noch nicht so viel drüber zu erzählen. Ja, die Inga hatte mir das dann so erzählt und der Bastian guckte sie dann so ganz scharf an und da habe ich jetzt gesagt, was war das denn? Sagt sie, oh, ich glaube, das hätte ich noch nicht erzählen dürfen, behalt's mal bitte für dich. Das habe ich dir jetzt dann im Vorgespräch auch gesagt. Also ja, es wird Mittelerde geben statt Alerde und das ist dann tatsächlich schön, da kommt dann gleich die Horn- und Med-Erweiterung mit dazu. Also auch die ist dann schon gleich mit dabei. Als Big Box einfach, weil die sagen, okay, müssen jetzt nicht irgendwie noch die Tee und Handel heißt, glaube ich, Erweiterung bei Ala Erde. Ne, die wird jetzt eben die Horn und Met. Das heißt, die packen diese Elemente schon gleich mit rein. Und ja, da haben sie sich jetzt offensichtlich so mal inspirieren lassen. Mein bei Asmodee erscheint ja jetzt auch in Pandemie im Herr der Ringe-Style. Und das wird jetzt eben hier dann auch nochmal als kleine Sau durchs Dorf getrieben. Aber immerhin ist es ein sehr schönes Dorf, dieses Mittelerde. Und deswegen freue ich mich auf Mittelerde. Und mir macht jetzt eben ein Fest für Sauron, sehr viel Spaß. Und dann Horn und Met wird die Erweiterung in der Big Box bei Mittelerde. Ja.
Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wird eine großartige Geschichte. Und ja, da haben wir doch wieder einige schöne Titel heute besprochen. Wir können sie ja nochmal zusammenfassen. Also du hast gesprochen über My Little Gallerist als erstes. Dann hatten wir von mir Pan Island, über das wir gesprochen haben. Dann von dir das Roll and Write, Nee, Ride, Roll and Ride, Ride. So nämlich, genau, genau, Ride. Ja, ich hatte Werewolf for One, dann haben wir gesprochen über Creators Realms und über ein Fest für Sauron. Durchaus ja eine sehr vielfältige Anzahl von Titeln. Welcher von den Titeln hat dir bisher am besten gefallen? So, was ist so deiner, wo du sagst, ja, da mag ich gerade ein bisschen mehr mitmachen?
Ja, tatsächlich hier ein Fest für Sauron. Einfach, weil mich das thematisch so abholt.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Wobei Werewolf for One ist, ja, macht einfach Spaß. Und ich finde es wirklich witzig. Also ich finde ja auch diese anderen For One-Reihe lustige oder Spiele in der For One-Reihe lustig. Deswegen hat mich das gerade so ein bisschen gehuckt. Ja.
Du magst dich einfach selber und beschäftigst dich gern mit dir selber als Typ. Dementsprechend findest du das natürlich super.
Deswegen mag ich auch diese 5 gegen Willi Erweiterung oder das 5 gegen Willi Modul bei Pen Island so gerne. Da habe ich einfach sehr viel Spaß. Muss mich nicht mit anderen Leuten beschäftigen und habe viel Freude.
Nee, das war ja die, wo du 5 gegen dich spielen. Du musst diese Masturbation machen.
Ach so, diese Geschichte. Das war genau. Die. Ja, also großartige Spiele heute wieder, die in renommierten Verlagen erschienen sind. Bei Eagle Griffin, bei Cosmos, bei Schmidt, bei Feuerland, bei Skellington. Ja, Skellington, genau, die kennt man auch. Und insofern sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Nico. Das war wieder eine sehr schöne Folge. 6 sehr interessante Titel. Und wir wissen es längst, du hast gleich das Schlusswort. Beim letzten Mal hast du es zu einem minutenlangen Verriss genutzt. Ich bin ängstlich gespannt, was heute kommt. Sag dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einen wunderschönen Tag heute. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und genieße diesen schönen 1. April.
Ich nutze die Chance natürlich sehr gerne, um nochmal einen Verriss zu machen. Diesmal wird er aber keine 10 Minuten dauern, sondern geht ganz schnell.